Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Bitte vergesst nicht, uns weiterhin zu abonnieren auf iTunes, Spotify und Deezer. Oder hört euch die Folge oben an auf jeder Artikelseite auf Rolling Stone. Bevor wir anfangen mit dem Teil 2 unseres Tarantino-Rankings True Romance, Arne, ich habe ganz vergessen, weil es ja ein Ranking ist, wir haben vergessen, Reservoir Dogs zu bewerten, also eine Note zu geben. Das müssen wir eben noch machen, weil wir am Ende dieser Folge mit dem Ranking beginnen können und diese beiden Filme, True Romance und Reservoir Dogs, aneinander rein können in der richtigen Reihenfolge. Also ich gebe Reservoir Dogs 3,5 Sterne von 5. Mhm.
Ja, innerhalb der Arithmetik bei Tarantino würde ich auch 3,5 sagen. 3 oder 3,5. Ja. Ich überlege es mir noch, aber für den Anfang 3.
Bei diesem Film True Romance hat Tarantino das Drehbuch geschrieben, direkt nach Reservoir Dogs. Deswegen geben wir die Tarantino-Filme, bei denen er Regie geführt oder das Drehbuch geschrieben hat, chronologisch durch, zeitchronologisch ab 1992. Dieser Film fängt mit einem Elvis-Song an, Jailhouse Rock. Elvis war Anfang der 90er Jahre nicht unbedingt en vogue. Und man sieht in diesem Film schon sehr viele Inhalte oder Reminiszenzen an die Filmkultur fremder Länder, wie es 1993 auch sehr, sehr ungewöhnlich gewesen ist. Man lernt Christian Slater kennen, der sich mit der Frage rumplagen muss, wer eigentlich Sonny Chiba ist. Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Heute ist es irgendwie ganz klar, dass man sich auf asiatische Kampfkulturen, referenziert. Aber Kung Fu war Anfang der 90er Jahre out. Auch Filme mit Bruce Lee hat man damals nicht mehr geguckt. Tarantino hat das sozusagen mit etabliert. Später haben die Beastie Boys es in den Videos aufgegriffen, ab Mitte der 90er. Aber Kung Fu war damals nicht Teil einer Popkultur. Er geht ja ins Kino, Christian Slater, und guckt sich da begeistert seine Kung-Fu-Filme an. Mich hat es fast so ein bisschen an Travis Bickle erinnert, der so diese Pornomanie hat und dann mal ins Porno-Kino gegangen ist. Und hat hier jemanden, der total fanatisch gewesen ist mit den Stoffen, für die sich die Frauen, für die er sich interessiert, wiederum überhaupt nicht interessiert haben. Oder wie halt Patricia Arquette zu ihm sagt, you took a cab to see 3 Kung-Fu-Movies. Also er findet sowas ganz toll. Da hat Tarantino also schon den Nerdmann mit erschaffen mit Christian Slater, wie man ihn später auch kennenlernt.
Ja, der Patricia Arquette, also Alabama Whitman, auch die eine Comic zeigt und einen Comic erklärt. Plattenladen, glaube ich, führt er ja einen Comic vor. Also das gesamte Universum Tarantinos ist in diesem Drehbuch schon angelegt. Etwas überbordend. Alle Motive klingen an. Martial Arts Filme natürlich, Bruce Lee, die Verweise auf Filme von John Woo, Comics, die Popmusik, Elvis Presley. Es wird ein Schauspielschüler oder ein angehender Schauspieler gezeigt. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Es ist Michael Rappaport, der den angehenden Schauspieler verkörpert. Mensch, also eine sehr bekannte, neben all den jedenfalls später bekannten und berühmten Schauspielern, ist einer, der ein Aspirant ist, Schauspieler zu werden. Und darum geht es auch, dass der nur einmal sagen muss, hey, du bist erwischt. Und dann sagt der Agent, du hast Talent, kannst kommen. Ne? Mhm. Das ist ein Thema. Die Drogen natürlich, der Drogendeal im Zentrum des Films. Und auch der Vater-Sohn-Konflikt mit Dennis Hopper als Vater, Christian Slater und Dennis Hopper.
Ja, das ist ja im Grunde genommen perspektivisch gesehen, für das, was in der Zukunft kommen würde, wahrscheinlich der bestbesetzte Film, an dem Tarantino mitgearbeitet hat. Also viele, die danach erste Stars werden würden, hatten da vielleicht nicht erste, aber doch erste größere Auftritte, wie halt Brad Pitt als Kiffer, James Gandolfini, 6 Jahre später mit den Sopranos zum Star geworden. Unterhält sich da mit dem Kiffer Brad Pitt. Man sieht Samuel L. Jackson in einer Nebenrolle. Das Interessante ist, viele der Stars, also die Hauptrollen dort spielen, wie Patricia Arquette oder Christian Slater, die wurden wenige Jahre später eigentlich zu Has-Beens, während die sozusagen Not-Yet-Beens waren, also sprich Nebenrollen, dann später zu Stars wurden. Das ist eine interessante Umkehrung eigentlich von der Popularität, die ab 1993 dann mit den verschiedenen Figuren stattfinden würde.
Ja, man muss vielleicht sagen und in Erinnerung rufen, welche Schauspieler das in diesem Film sind. Christian Slater, der später keine großen Rollen mehr gespielt hat nach wenigen Jahren als Star, der heute in einer Fernsehserie erscheint, da immerhin noch in einer Hauptrolle. Hat hier die gewichtigste Rolle, was man was etwas Erstaunliches, Patricia Arquette als Alabama. Da gab es andere Vorstellungen von Tarantino, der als Drehbuchautor nicht das Sagen hatte, der Joan Cusack für die Rolle wollte. Dann wollte auch der Regisseur Tony Scott natürlich Dennis Hopper, der keine große Rolle hat als Vater, wie überhaupt fast sämtliche Auftritte eigentlich Cameos sind. Ne? Gary Oldman als Drexel Spivey überspielt natürlich hemmungslos diesen kleinen Part, Val Kilmer als Mentor, Brad Pitt als Floyd, Christopher Walken spielt natürlich ein Gangster, der Dennis Hopper gegenüber sitzt. Samuel Jackson, haben wir schon gesagt, als Big Don. Michael Rappaport als Dick Ritchie. James Gandolfini als Virgil.
Der Gewalt hasst. Das hat er immer gesagt. Er hat bei den Sopranos schon verabscheut, jemanden umbringen zu müssen oder mit der Pistole zu schießen. Hier ist er so brutal zu sehen, wie er als Tony Soprano niemals gewesen ist, indem er eine Frau verprügelt. Ja. Ne? Eine ausnahmslos gewaltvolle Szene in seiner Filmografie, die das gewesen ist. Gerade die Figur von Gary Oldman, wo du sie genannt hast, da steckt auch viel von Tarantino drin, nämlich von dem Weißen, der gerne schwarz wäre. Mhm. Das hat Tarantino auch mal gesagt, er ist in Los Angeles in einer Gegend aufgewachsen, wo er eigentlich fast nur afroamerikanische Mitschüler gehabt hat, die ihn auch geprägt haben. Und in der überzogenen, pervertierten Form haben wir jetzt hier einen weißen Mann in der Figur von Gary Oldman, der tatsächlich glaubt, er sei schwarz.
Mhm. Ja, der auch nicht lange wehrt, denn er wird dann erschossen von Slater. Und er hat allerdings auch ein seltsames linkes Auge, glaube ich, das verquollen ist.
Ja, die bekannteste Szene des Films ist ja der Dialog zwischen dem Mafioso Christopher Walken und dem Vater, dem Ex-Cop Dennis Hopper, der so ein bisschen das Gute und das Schlechte von der Arbeit Tony Scotts und Tarantinos zeigt. Also ich glaube, dass Tarantino die Mafia so nicht gezeigt hätte, wenn er den Film selber gedreht hätte, wie Tony Scott das macht, weil die sehen auch so ein bisschen aus, so Mickey Blue Eyes mäßig oder so ein bisschen wie so eine Karikatur sehen viele der Mafia-Leute aus mit ihren weißen Schärpen und so weiter. Und viele sagen ja, dass dieser Dialog zwischen Hopper und Walken die hohe Kunst des Drehbuchschreibens von Tarantino nicht zum ersten, aber doch nochmal stärker als Reservoir Dogs schon gezeigt hat. Also so ganz kann ich das nicht nachvollziehen. Unabhängig von der Spielstärke, die beide zeigen. Ich finde den Schlagabtausch, den verbalen Schlagabtausch zwischen Hopper und Walken gut, aber die Pointe dieses Dialogs, die ist mir zu schlicht. Es geht ja darum, dass Hopper zu Walken sagt, dass alle Italiener, die von Sizilien kommen, so wie er es nennt, er nennt sie Nigger, von Niggern abstammen würden, weil es damals eine Einwanderung auf Sizilien gegeben hat. Das erzählt er von A nach B. Er sagt, du stammst in Wirklichkeit von einem Nigger ab, weil die alle damals mit euren Müttern geschlafen haben. Das ist, das kann man vom Aufbau her sagen, weil die beiden sich ja anlachen und sich nie wirklich bedrohen, mit Ausnahme eines Schlags. Das kann man so dramaturgisch aufbauen, so machen. Aber die Pointe halt, die klärt sich gar nicht, weil er sagt ja nur, die sind halt gekommen auf die Insel und dann haben sie halt mit euch geschlafen. Ja. Das ist halt so ein bisschen doof. Walken sagt dann irgendwie den sehr schönen Satz, das ist der erste Mann seit 1984, den ich erschossen habe. Das ist halt ein klassischer, toller Tarantino-Satz, wenn man sowas, glaube ich, noch nie gehört hat. Dann wäscht er sich die Hände im Aquarium von Dennis Hopper. Aber man darf ihn einzig vergessen, wenn Tarantino Figuren konzipiert, die das Wort Nigger benutzen, dann sind das entweder Schwarze, die das im Slang sich zueinander sagen, oder es sind Rassisten. Und Dennis Hopper ist ja in diesem Fall ein Rassist, der nicht nur provozieren will, sondern wirklich diese Gesinnung auch zeigt. Und das macht ihn dann nicht mehr zur Sympathiefigur.
Ja, also bei dieser Begegnung ist ja eigentlich klar, dass Hopper das nicht überleben kann. Worauf soll das denn hinauslaufen? Eigentlich will Walken wissen, wo der Sohn ist. Dazu muss er den Vater nicht fragen, der sowieso nicht sagen wird. Und er könnte es auch anders in Erfahrung bringen. Also es ist in jeder Hinsicht eine etwas gewollte Begegnung, wie eben auch diese Provokation mit den Schwarzen, die von denen angeblich Italiener abstammen. Da ist Christopher Walken natürlich bass erstaunt. Ne? Es zeigt aber schon die etwas effektheischerischen Dialoge, die man von Tarantino dann später öfter, allerdings auch brillanter und ausgefeilter gehört hat als hier. Ne? In der, du hattest auch Tony Scotts Regie erwähnt, die auch damals schon kritisiert wurde, wurde damals schon bemerkt, auch nachdem man Reservoir Dogs gesehen hatte, dass Tarantino den Film doch besser hätte selbst inszenieren sollen. Der ganze Inszenierungsstil und die Dekors und die Ausstattung und die Technik von Tony Scott entspricht Tarantino überhaupt nicht. Ne? Tony Scott hat einen Hochglanzfilm gedreht, wie er sie in den 80er Jahren gemacht hat.
Also Werbefilmkünstler, ja, genau. Blaulicht, ja. Und so.
Das wurde ihm immer vorgehalten, nicht zu Unrecht, denn er hat die Werbefilme gedreht, auch sein Bruder Ridley hat am Anfang der Karriere in den 70er Jahren in England Werbefilme gedreht. Nur Tony Scott hat, anders als sein Bruder Ridley, diese Ästhetik ja in die Filme, Top Gun etwa, übernommen und hat dann diese die Formel von Bruckheimer Simpson geradezu begründet. Also Tony Scott war derjenige, der Regisseur, der die Formel der Produzenten Bruckheimer und Don Simpson perfektioniert hat. Und das war nun nicht passend für ein Drehbuch von Tarantino. Man sieht also immer einen Film, in dem ein Pärchen in die Sonne gegen Kalifornien fährt. Natürlich, dieses Roadmovie ist angelegt in dem Drehbuch. Immerzu geht die Sonne unter. Am Ende geht sie dann sehr schön über dem Pazifik unter. Ne? Und das sind die typischen Embleme eines Films von Tony Scott. Ne? Man sieht die flimmernde Hitze. Man sieht die knalligen Interieurs, Apartments, die es nirgendwo gibt. Man sieht das riesige Billboard, unter dem Arquette und Slater dann in der Nacht sitzen, nachdem sie sich begegnet und nachdem sie im Bett gewesen waren. Ne? Und das ist eine Werbeästhetik, die vollkommen entgegengesetzt ist der Ästhetik von Tarantino, die man freilich noch nicht kannte, außer aus Reservoir Dogs. Und da gibt es ja eigentlich keine Ästhetik, weil der Film ja eigentlich nur in dieser Garage, in diesem Lagerraum spielt. Ne?
Fängt der jetzt nochmal an, der Film ist Chicago, ne? Oder?
Ja, genau. Nee, das ist Detroit.
Ne? Detroit.
Also es gibt auch eine für Tarantino eher untypische Voice-Over-Erzählung von Alabama, was insofern ungünstig ist, als Alabama natürlich, sagen wir, sehr schlicht ihre Geschichte erzählt, ne, in der Rückschau, wie alles begann und so weiter. Und sie erklärt diese True Romance. Ne? Es gibt nur eine wahre Leidenschaft, nur eine wahre Romanze. Und jetzt erzählt sie, welche wahre Romanze das ist, nämlich die Liebe zu Clarence Worley, Christian Slater. Und dann nimmt alles seinen Lauf. Und dann aber doch recht konventionell. Wir sagen das natürlich heute nicht nur in Kenntnis sämtlicher Mafia-Filme und der asiatischen Martial Arts-Filme und so weiter, die Tarantino schon kannte, sondern auch in Kenntnis der späteren epigonalen Filme, die nach Pulp Fiction einsetzten, zum Beispiel Get Shorty und so weiter, die alle nach diesen mit diesem Tarantino-esken, mit dieser Tarantino-esken Methodik funktioniert.
Nicht zu vergessen den Film, den keiner gesehen hat, Das Leben nach dem Tod in Denver.
Ja, das kenne ich auch nicht, aber ich kenne den Titel.
Mit gibt
einen Song von Warren Zevon.
Ach so, daher kommt das.
Also so ähnlich. Things to do in Denver when you're dead.
Ich habe es bei jetzt, als ich es wieder gesehen habe, bei Christian Slater nicht verstanden. Im Grunde genommen ist es fast wie so eine magische Superkraft, die er bekommen hat, dass er es schafft, in dieser Bar, in der Gary Oldman herrscht, alle fertig zu machen und zu erschießen. Das ist eine Eigenschaft, die man seiner Figur eigentlich bis zu dem Zeitpunkt nicht zugetraut hätte. Also er ist ja der Nerd, der immer nur in der Videothek abhängt und dann Patricia Kitty die Videohüllen zeigt, wo sie noch ganz ungläubig guckt, dass sie so einen Menschen getroffen hat, dem nichts wichtiger ist als Filme und der sich trotzdem in sie verliebt und sie heiraten will. Und er ist eigentlich ein Stubenhocker, entwickelt sich dann aber zum Actionhelden, zum sehr unwahrscheinlichen Actionhelden, aber zum Actionhelden. Und man kann auf der einen Seite sagen, da steckt er immer in ihm drin und das soll uns überraschen. Auf der anderen Seite, und so wirkte das wiederum auf mich, wirkte das so ein bisschen verzopft oder so, halt so unnatürlich, dass er auf einmal diese Durchschlagskraft
hat. Ja, ne, man glaubt es keine Sekunde. Er ist übrigens ja auch eigentlich nicht der Nerd. Ne? Man hätte ihn nicht als Nerd besetzt, sondern irgendwie als College-Freshman. Ne? Mhm. Und weder ist er der harte Kämpfer, deshalb schaut er sich ja diese Bruce Lee-Filme an. Deshalb schaut er sich ja diese Kampffilme an, die er da erklärt. Übrigens, der heißt, glaube ich, Street Fighter und The Return of the Street Fighter und der dritte. Du kennst diese Filme aber auch nicht, nee, ne?
Sonny Chiba war damals, also Tarantino hat ihn jetzt ja, oder hatte ihn für Kill Bill 1 ja besetzt als ehemaligen Ausbilder von Bill. Sonny Chiba ist, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gestorben. Und er muss oder war ein Superstar des Martial Arts Kino, der damals, aber wie gesagt, ich behaupte, dass 1993 niemand diese Filme auf der Landkarte hatte.
Ja, na sicher nicht. Und übrigens auch keine Bruce Lee-Filme und dergleichen. Ich habe die mal gesehen, als ich 11, 12
Jahre. Die waren halt auch schlecht einfach. Die hatten tolle Kampfszenen, aber die waren natürlich alle schlecht.
Also das war ein Universum, das man nicht kannte. Und dass hier eingeführt wird als Besonderheit des Christian Slater. Und was man damals noch nicht wusste, eben das Universum des Tarantino, das man damals wahrscheinlich noch für das Universum von Tony Scott hielt. Insofern wundert man sich darüber, was hat Tony Scott da für einen Film gedreht? Ne? Dieser verrückte Shootout, der heute üblich ist. Ich habe gelesen, es gibt eine Anspielung in dem Zeichentrickfilm Der Eisbär. Ich glaube, es ist ein Zeichentrickfilm. Oder ist es mit Til Schweiger?
Mit Til Schweiger.
Also, ja, kann man auch sagen, ein Zeichentrickfilm. Aber in Der Eisbär wird genau dieser Shootout, in dem drei Parteien zusammentreffen und alle aufeinander ballern, zitiert. Ne? Und heute wundert man sich nicht mehr darüber, dass mehr oder weniger alle erschossen werden. Na, übrigens noch einmal zu James Gandolfini. Ich las, dass Tom Sizemore, der hier einen Detektiv spielt, eigentlich die Rolle von Gandolfini spielen sollte. Und Sizemore hat sich geweigert, eine Frau so zu misshandeln und hat auf Gandolfini verwiesen, der ja wiederum auch keine Frauen schlagen wollte.
Tom Sizemore saß ja auch im Gefängnis. Ich weiß gar nicht, wegen was. Ich glaube nicht wegen...
Drogenhandel.
Aber es war interessant, weil Tom Sizemore hatte ja irgendwie 2, 3 gute Jahre, gerade nach Saving Private Ryan. Aber den hat schon wieder ganz verdrängt. Chris Penn spielt den anderen Ermittler.
Ja.
Der auch schon in Reservoir Dogs...
Ja, Penn ist auch wieder sehr gut, auch insofern, als er eben nicht dem Klischee eines hartgesottenen Bullen oder Gangsters, also wie schon in Reservoir Dogs, entspricht, sondern eigentlich eine eher weichliche Figur ist. Leider wird er am Ende dann auch noch erwischt. Er überlebt noch lange, also verhältnismäßig kurze Zeit natürlich, aber er steht noch und dann wird er doch am Ende erschossen. Übrigens, und das muss man hier, glaube ich, sagen, trotz Spoiler, die allermeisten sich für Tarantino interessieren, man kann das ja auch nachlesen, wissen, dass der Film so angelegt war, dass Christian Slater am Ende stirbt und so wird es zunächst auch angedeutet und dann sieht Arquette, er atmet, er hat zwar ein blutiges Auge, aber er atmet. Und dann endet es sehr schön, das ist fast ein Robert Town Ende. Wir haben ja kürzlich gesprochen über Tequila Sunrise und dieser Film endet eigentlich wie Tequila Sunrise. Dann man sieht Arquette am Strand, dann setzt wieder die Voice-Over-Erzählung ein, was passiert ist, es ist ein kleines Kind, sie haben ein Kind bekommen und Christian Slater tobt mit dem Sohn über den Strand und da versinkt dann herrlich die Sonne. Aber das ist eben eigentlich kein Tarantino-Film.
Die haben den Sohn Elvis genannt, oder wie war
das? Genau, und so endet der Film und das ist vielleicht das Beste des Drehbuchs. Vielleicht eine zu offensichtliche Pointe, ich hätte ihn vielleicht nicht Elvis genannt. Ne? Es wird zum Beispiel auf dem Pissoir auch noch kurz vor dem Shootout wird noch Heartbreak Hotel gesungen, während uriniert wird. Also die Elvis-Anspielung, wir sprachen ja kürzlich über Wild at Heart von David Lynch und Das ist ja auch ein Elvis-Film. 2 Jahre später aber noch eine Elvis-Hommage.
Ich verstehe diese Beziehungen, die Bezugnahme zu Elvis oft nicht. Also das ist natürlich eine Frage der Haltung, dass man eine gewisse Coolness zeigt, sich nicht unterbuttern lässt von Gegnern. Aber Elvis war doch eigentlich nie oder könnte doch niemals ein Vorbild sein für Mut in Gewaltkonfrontationen.
Ja, oder? Sicher nicht. Ja, abgesehen davon, dass er ein Waffennarr war und im Schrank, im Hotel in Las Vegas immer Gewehre hatte. Ne? Okay. Also, darauf könnte das.
So privat? Ja. Hat er so auf Anlagen geschossen?
Ja. Nee, auch illegal. Und er hat unter anderem auch seinen Leibwächter, gibt den, ich glaube, Sonny West hieß er. Die Brüder West waren lange seine Leibwächter und Sonny West erzählt in einem Enthüllungsbuch, das noch vor dem Tode Elvis im selben Jahr, glaube ich, erschienen ist, dass Elvis ihn dazu aufgefordert hat, den Liebhaber, übrigens, ich glaube, den Karate-Lehrer von Priscilla Presley zu erschießen.
Ach, Priscilla Presley hatte während ihrer Ehe Liebhaber?
Ja.
Aber wahrscheinlich nur, weil so Prinzessin Diana-mäßig, weil er angefangen hat, oder nicht?
Auch, aber sie fühlte sich vernachlässigt, hat jemanden kennengelernt, der sie in Kampfsport unterrichtete und der war dann der Nebenbuhler, oder da war, glaube ich, die Ehe sogar schon beendet. Ne? Und sie wollte entkommen und er wollte das nicht zulassen. Ne? Und deshalb hat das Sonny West aufgefordert, diesen Sportteam, also diesen Karate-Lehrer zu erschießen.
Und wie ist es ausgegangen?
Es ist so ausgegangen, dass Sonny West tatsächlich zu dem Domizil gefahren ist, wo Priscilla mit dem Liebhaber vermutet wurde. Aber es gab dann einen Polizeieinsatz und er war aber kurz davor, in die Wohnung da einzudringen und den zu erschießen. Also das ging.
Das hätte nicht auf Elvis zurückgeführt werden können?
Ja, wahrscheinlich doch. Ne? Ich weiß es nicht mehr präzise, wie der Fortgang war, aber Sonny West hat es dann später erzählt, dass er beschattet wurde und so wurde es dann schließlich vereitelt. Und dann hat er schwor dann, dass Elvis ihm den Auftrag gegeben habe und dass er nicht anders konnte. Also er behauptete dann, er habe so getan, als wollte er den Auftrag ausführen. Ne? Ob er es dann wirklich gemacht hätte, weiß man nicht. Aber so, ich glaube, das Schräge des Lebensstils und dieses Elvis-Universums war ja schon zum Mythos geworden und unter Gangstern zumal. Ne, diese Memphis-Mafia, die bekannte Tatsache, dass Elvis auf Fernseher geschossen hat, auch Vorliebe für große amerikanische Autos und dergleichen, ne? Pferderanch. Und Tarantino ist auch offenbar ein Elvis-Bewunderer, denn diese Verweise kommen doch öfter in seinen Filmen. Ne? Und Elvis-Musik natürlich. Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock und zwar nicht die späten, aber die Rebellensongs der 50er Jahre. Übrigens am Ende, während des Abspanns, gibt es auch wie bei David Lynch Chris Isaak. Der war der größte Filmmusiklieferant.
Welchen Song hat er denn da?
Sowas ähnliches, ich habe den Titel vergessen, aber sowas ähnliches wie Blue Hotel läuft über dem Abspann.
Ach toll.
Dann Chris Isaak.
Ja, Blue Hotel war der zweite von nur 2 großen Hits, die er gehabt hat. Ne?
Ja, schon große Hits, aber viele, die so ungefähr so klingen mit diesem Hall
und
mit dieser Stimme, sodass man immer gleich weiß, das ist Chris Isaak. Der dann ja als Schauspieler auch eine kleine Karriere gemacht hat. Ja, nicht nur in Filmen von David Lynch.
Silence of the Lambs war ja auch gut, so eine Nebenrolle.
Ja.
Ja, wir müssen den Film noch bewerten. Ich gebe ihm 3 Sterne von 5.
Also angesichts der Regie und der unglücklichen Inszenierung würde ich sagen 2,5. Das ist ein Film, mit dem ich nicht sehr einverstanden bin. Das ist eigentlich eine Vorstudie auf die Filme, die dann kommen würden und die ein Film, der nicht in der Hand Tarantinos lag, bei dem man aber auch merkt, dass er noch nicht Also, dass seine Einfälle, dass sein Drehbuch nicht richtig durchgesetzt, nicht richtig realisiert wurde. Ne?
Ja.
Und innerhalb von kurzer Zeit hat ein so unerfahren. Achso, eines muss man noch sagen. Er hat das Drehbuch asynchron geschrieben. Also es war schon so angelegt, dass er die Zeit, dass er die Zeitsprünge von Pulp Fiction hier auch schon vorgesehen hatte. Und Tony Scott oder die Produzenten des Films, das Studio, haben es geändert in eine lineare Erzählweise. Wäre dieser Film anders erzählt und damit also komplizierter, so dass man wie bei Pulp Fiction immer drüber nachdenken müsste, zu welchem Zeitpunkt das gerade stattfindet, oder eben auch in Reservoir Dogs gibt es schon.
Wie hätten die das denn? Also das Besondere an den Zeitsprüngen bei Pulp Fiction ist ja, dass es eingeleitet wird mit dem Schwank zu einer neuen Hauptfigur, die es vorher nicht gab, also Bruce Willis. Ne? Bruce Willis ist jetzt irgendwas, das zumindest zeitchronologische Herzstück des Films, weil er in der Mitte des Films stattfindet. Später kommt dann nochmal der Schwenk zu John Travolta, aber wie hätte man das denn hier akzentuieren können? Also hätte man dann angefangen mit diesem Meeting am Ende, mit der Geldübergabe?
Oder? Ja, ja. Zum Beispiel. Also vom Ende her erzählt, ganz bestimmt. Mhm. Vielleicht nicht mit dem Shootout, aber mit zumindest mit Kalifornien. Und dann überhaupt erst der Schwenk an den Anfang, da sich Alabama und Clarence kennenlernen. Ne? Also die Detroit-Episoden hätten eingewoben werden können und hätten dann auch nicht so große Macht. Dieser Film beginnt eigentlich wie Flashdance. Ne? Man sieht diese Stadt im Norden, die Arbeiterstadt. Man sieht auch genau die Dämpfe, die in Flashdance am Anfang sind. Mhm. So, das ist ein typischer Tony Scott. Und dann wird aus der Vergangenheit erzählt, ein kleines Mädchen kam in die Stadt Detroit und lernte Christian Slater kennen. Ne? Und das Tarantino musste ja sicher das Drehbuch mehrfach umschreiben nach den Vorstellungen von Tony Scott.
Ja, ich glaube auch, ja. Das ist das Problem, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Es passiert am Anfang zu viel an Gefühlsarbeit zu schnell. Es ist eigentlich nicht realistisch, dass sie sich sofort in ihn verliebt, dass sie sofort beichtet, dass eigentlich ihr Freund sie engagiert hat, um ihn abzuschleppen
an
seinem Geburtstag und er sich aber auch sofort in sie verliebt und die beiden sofort heiraten. Das ist derart rapide märchenhaft, dass es eigentlich so klingt, als wäre das eine längere Exposition, die man aus Zeitgründen eindampfen musste.
Es ist ja auch so, Tony Scott erzählt seine Geschichten ernsthaft. Flashdance ist ernsthaft. Tarantino erzählt dieses aber nach so einem romantischen Comic-Strip eigentlich. Deshalb ist die Geschichte so holzschnittartig.
Ja,
ne? Er lernt ein Mädchen kennen, das eine Hure spielt oder das eigentlich eine, sagen wir mal, Prostituierte ist, die für ihren Freund einen Auftrag übernimmt und den Auftrag hat, mit diesem Jungen, der im Plattenladen arbeitet, zu schlafen. Ne? Und das macht sie auch und verführt ihn, aber sie hat Freude daran und verliebt sich in diesen Clarence.
Mhm. Männerfantasie.
Ja, und geht sogar noch ins Kino und guckt sich mit ihm die, wenn auch ungern, diese Kung-Fu-Filme an.
Ja. Der nächste Film, den wir besprechen in der Reihe, ist Pulp Fiction. Und der danach kommt, wird dann sein, und da wird es dann wieder um die Adaption des Drehbuchs gehen und wie stark die verändert wurde, Natural Born Killers, gedreht von Oliver Stone.
Ja, ein Film, den Tarantino natürlich auch drehen wollte, und da hat das noch mehr bedauert, angeblich, als bei True Romance.
Oliver Stone war auch sehr sauer.
Ja.
Gut, dann bis
zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, bis bald.
Tschüss.